Sommerzeit ist für viele Reisezeit. Ob Frankreich, Italien oder noch weiter weg, die Deutschen reisen laut Studien am meisten. Und am Reiseziel angelangt, versuchen sie sich oft an einheimischen Delikatessen wie Heuschrecken, Froschschenkel oder Schnecken. Dass man für Letzteres gar nicht so weit weg muss, um das Gericht frisch auf den Teller zu bekommen, wissen wohl die wenigsten. Denn Schnecken werden seit ein paar Jahren auch auf der Schwäbischen Alb gezüchtet. Robert Edbauer über die schleimig, säumig, aber stetig leckere Alpschnecke.
Rötlich dämmert es im Westen und der laute Tag verklingt. Nur dass auf den höchsten Ästen lieblich noch die Drossel singt. Jetzt in dicht belaubten Hecken, wo es still verborgen blieb, rüstet sich das Volk der Schnecken für den nächtlichen Betrieb. Tastend streckt sich ihr Gehörne, schwach nur ist das Augenlicht. Dennoch schon aus weiter Ferne wittern sie ihr Leibgericht. Schleimig, säumig, aber stete, immer auf dem nächsten Pfad, finden sie die Gartenbeete mit dem schönsten Kopfsalat. Hier vereint zu ernsten Dingen bis zum Morgensonnenschein, nagen sie geheim und dringen tief ins grüne Herz hinein.
Zerstörte, abgefressene Salatbeete, Schleimspuren überall im Garten. Und die Übeltäter scheinen verschwunden, aber die Hobbygärtner sind sich sicher, sie kommen wieder, die Schnecken. Und rüsten auf für die Nacht, mit Schneckenkorn, Holzspänen und Rindenmulch wird der Kampf zwischen Mensch und Kriechtier ausgefochten. Denn Schnecken sind bei den Deutschen als Plage verpönt, treiben sie doch Kleingärtner schier in den Wahnsinn. In ganz Deutschland? Nein. In einer kleinen Region in Süddeutschland stößt das Kriechtier auf keinen menschlichen Widerstand und wird stattdessen mit Blattsalat gefüttert. Hier auf der Schwäbischen Alb, inmitten von sanften Hügeln, saftigen grünen Wiesen und unter schattenspendenden Bäumen fühlt sich deshalb eine ganz besondere Schneckensorte zu Hause. Die Weinbergschnecke. Und bei Rita Goller, Schneckenliebhaberin aus Münsingen, kommt sie richtig gut an.
Faszinierendes Wesen. Also man kann richtig umgehen mit ihr und so sachte und gleichmäßig, wie sie dann auch mit ihm selber dann umgeht. Also ist wirklich klasse.
Oberhalb des malerischen Städtchens mit seiner kleinen Kirche und dem schmucken Häuschen finden wir Rita Gollers Schneckengarten. Dort geht die Anfang 50-Jährige, ausgestattet mit festem Schuhwerk und wetterfesten Klamotten, seit einigen Jahren einem außergewöhnlichen Hobby nach. Sie züchtet heimische Weinbergschnecken, auch Alpschnecken und in Fachkreisen Helix pomatia genannt. Rita Goller kommt jeden Tag zu ihren Schneckengärten, öffnet die knarrende, sperrige Gartentür, auf der eine lächelnde, hölzerne Schnecke thront. Goller folgt einem Kiesweg, der schnell im hohen Gras verschwindet. Nach wenigen Schritten betritt sie ein Feld, aus dem robuste Holzpfosten in die Höhe ragen. Daran sind fein gesäumte schwarze Netze befestigt. Bei genauerer Betrachtung kann man inmitten dieser Gehege zwischen grünen Pflanzen Schneckenhäuser entdecken. Die Besitzer der zierlichen, spiralförmigen Kalkschalen halten sich manchmal auf den Blättern auf, manchmal darunter versteckt. Am Zaun ist ein schwarzer Kasten angebracht, der in regelmäßigen Abständen vibriert und dadurch ein raschelndes Geräusch ertönen lässt. So sollen schneckenfressende Maulwürfe und Mäuse abgeschreckt werden. Unweit vom Feld liegt eine hügelige Wiese, auf der Schafe und Ziegen weiden. Am angrenzenden Zaun sitzen im wilden Gestrüpp Grillen, die um die Wette musizieren. Rita Goller stapft entschlossen durch das hohe Gras, um nach ihren Schützlingen zu sehen. Seit 11 Jahren zieht sie nun Schnecken groß und knüpft damit an eine lange Tradition im Lautertal an. Denn schon Jahrhunderte vor ihr beschäftigten sich die Altbewohner mit dem Handwerk der Schneckenmast. Davon zeugt eine eiserne Statue auf der Lauterbrücke in Weiler bei Indelhausen. Sie zeigt einen Mann, links neben ihm steht ein Holzfass, in seiner Hand hält er eine Hake. Typisch für den damaligen Schneckenmäster war die Hake doch sein wichtigstes Werkzeug. Denn im Herbst legte er in seinem Garten Moos aus. Damit konnten sich die Schnecken für ihren Winterschlaf nicht unter der Erde, sondern nur unter dem Moos eingraben. Zur Erntezeit hob der Züchter mit seiner Hake das Moos leicht hoch, sammelte die Schnecken ein und exportierte sie in Holzfässern, den sogenannten Lägele, ins Um- und Ausland. Auch in Rita Gollers Schneckengarten kann man solche handwerklichen Traditionen immer noch finden. Den Trick mit den Mooshügeln wendet sie bis heute an. Mit viel Vergnügen erlernt sie nach und nach die Kunst der Schneckenzucht. Und das war zu Beginn nicht für jeden verständlich.
Dann habe ich ein bisschen gesponnen über die Schnecken. Meine Familie hat mich damals ein bisschen für verrückt erklärt. Und natürlich die Nachbarschaft hat es dann relativ schnell mitbekommen, habe einen kleinen Schneckengarten zu Hause gebaut, um die Schnecke zu beobachten, um ein bisschen ihr Leben festzustellen, was sie gern haben, was sie nicht so gern haben.
Und Rita Goller findet Gefallen an den Schnecken. Bis heute. Das sieht man. Sie lächelt, wenn sie ihre Brille zurechtschiebt, sich hinkniet und in ihrer roten Bluse, die von einer ärmellosen Weste überdeckt wird, ihre kriechenden Schützlinge beobachtet.
Hier müssen wir jetzt eigentlich, das ist doch jetzt ziemlich breit, dass man da jetzt so arg viel kaputt macht.
Man merkt, dass sie genau hier hingehört, in den Schneckengarten auf der Schwäbischen Alb. Und der wächst seit Jahren immer weiter.
Begonnen habe ich mit 100, im Prinzip ja ein paar hundert dann, und habe mein Gehege erweitert. Dann durften wir 2 Jahre sammeln. Da haben wir dann einige tausend gesammelt und letztendlich sind dann auch Junge nachgekommen. Das Gehege wurde dann jedes Jahr vergrößert, bis ich dann so 100 Meter Zaun in die Landschaft gestellt habe und da so um die 10.000, 15.000 Schnecken hatte.
Tausende Schnecken leben nun in Gollers Garten. Sie sind Teil des Großprojekts Alpschneck, das die Schneckenherstellung auf der Schwäbischen Alb wiederbeleben soll. Denn wie erwähnt, hat die Schneckenproduktion dort Tradition. Das belegen nicht nur Aufzeichnungen in Stadtarchiven. Auch Flurnamen wie Schneckengärten, Schneckenhau oder Schneckenrain kann der aufmerksame Albbesucher an manchen Stellen entdecken. Das scheint nicht verwunderlich, mögen die Weinbergschnecken doch vor allem kalkreichen Boden, wie er hier auf der Schwäbischen Alb zu finden ist. Gefüttert wurden die Tiere übrigens mit Krautblättern, Gemüseabfällen, Rübenschnitzen, Brennnesseln, wilden Kräutern und Endiviensalat. Denn je gewürzhaltiger die Schnecken fraßen, desto würziger schmeckte auch ihr Fleisch. Im Raum Münsingen konzentrierte sich die Schneckenmästerei ganz besonders. Manche Quellen sprechen dort sogar von 25 Schneckenmästern im Jahr 1912, die über 1 Million Weinbergschnecken pro Jahr verkauften. Die Gemeinde Indelhausen zählte ebenfalls als Hochburg des Schneckenhandels. Nachdem die Schnecken sich für den Winterschlaf in ihre Häuschen verkrochen hatten, sammelten die Albbewohner die Tiere ein, verpackten sie in Holzfässern und verschifften sie über Ulm in andere europäische Staaten. Der Transport konnte aber nur im Winter und bei tiefen Temperaturen stattfinden. Bei zu warmem Klima wären die Weinbergschnecken aus dem Winterschlaf erwacht und die Fässer durch die Bewegung im Innenraum gesprengt worden. Mit den Ursprüngen der Schneckenmast auf der Alb beschäftigt sich auch Dr. Roman Lenz, Forscher an der Fachhochschule Nürtingen.
Es war ein reines Jäger- und Sammler-Dasein, das schon im frühen Mittelalter nachgewiesen wurde. Es gibt ja die ersten Weinbergschneckenrezepte in römischen Kochbüchern, also 2000 Jahre ist das schon her. Und die Römer haben genau genommen auch die Weinbergschnecke über die Alpen gebracht nach Mitteleuropa. Man kann davon ausgehen, dass sie als Eiweißlieferant immer eine gewisse Rolle gespielt hat. Und insbesondere in ärmeren Regionen hat man sich dann diesem Sammelobjekt angenommen. Und so ist der Schneckenhandel, beziehungsweise zuerst die Mast für ein paar Wochen, ein paar Monate und dann der Handel auf der Schwäbischen Alb entstanden. Und es war tatsächlich so eine Art Hochburg der Schneckenmast und des Schneckenhandels auf der Schwäbischen Alb.
Schon die Römer schätzten also die Weinbergschnecke und mästeten sie in Kräutergärten, um das Fleisch würzig zu machen. Im Mittelalter wurde das Tier in Klöstern als Fastenspeise geschätzt und über die Jahrhunderte hinweg war die Weinbergschnecke auch ein proteinreicher Ersatz für teures Fleisch oder Fisch für arme Leute. Nach einiger Zeit drang der gute Ruf der Albschnecke bis zu den Nachbarn in Österreich durch. Tausende Tiere wurden deshalb die Donau hinab nach Wien verschifft und verkauft. Und auch in der Schweiz, im Elsass und in Italien waren die Schnecken beliebt. Lange Zeit war die Schwäbische Alb das europaweite Hauptexportgebiet für Schneckenprodukte. Und trotzdem konnte der Untergang der Albschnecke nicht verhindert werden, denn härtere Tierschutzgesetze und eine sinkende Nachfrage von Schneckengerichten in Klöstern brachten viele Schneckenmäster in finanzielle Not. Als zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch noch das Verfahren des Pasteurisierens erfunden wurde, konnten die Schnecken durch eine kurzzeitige Erwärmung keimarm und länger haltbar gemacht werden. Die Konsumenten teilten sich nun ihre Schneckenportionen besser ein und lagerten die Tiere über lange Zeit in Speisekammern. Die sonst so stete Nachfrage sank dramatisch, die Schneckenmast stand still. Mit dem Großprojekt Albschneck soll das Lautertal auf der Schwäbischen Alb nun als idealer Ort für Schneckenzucht wiederbelebt werden. Und dieses Mal wird nicht nur in freier Natur gesammelt, sondern auch aktiv gezüchtet.
Die Idee war ja jetzt mit Alpschneck und ist es nach wie vor, eben eine Zucht hinzukriegen. Das heißt, nicht mehr zu sammeln, nicht mehr in der freien Natur die Schnecken abzusammeln. Das ist auch aus Naturschutzgründen problematisch.
Aber die Zucht gestaltet sich als schwierig, denn bis die Alpschnecken gut schmecken, brauchen sie vor allem eins: viel Zeit. Alpschnecken wachsen nämlich im Vergleich zu anderen Artgenossen aus dem Mittelmeerraum und den atlantischen Küstengebieten viel langsamer.
Eine Zucht der Helix pomatia, der gewöhnlichen Weinbergschnecke, ist überall, wo sie betrieben wird, schwierig. Viele steigen auf eine Alternativschnecke sozusagen um. Corno aspersum heißt die auf Lateinisch, sieht ganz ähnlich aus, wächst aber dreimal so schnell. Also hier muss man sehen, ob sich Helix pomatia wirklich am Markt halten kann. Man muss relativ hohe Preise erzielen können, um eben diese schwierige Aufzucht auch zu finanzieren.
Über mehrere Monate hinweg müssen die Alpschnecken Zeit haben, ihre Eier abzulegen, sich zu vermehren und eine umfassende Fettschicht anzufressen. Im Gegensatz zu anderen Schneckensorten können sie nur im Herbst aufgesammelt und geerntet werden. Dann schmecken sie erst richtig gut. Im Rahmen des Großprojekts Alpschneck sollen nun erstmals wissenschaftliche Erkenntnisse über die heimische Weinbergschnecke erlangt werden. Deshalb forscht Dr. Roman Lenz gemeinsam mit seinen Studenten der Agrarwissenschaft und Landschaftspflege an der FH Nürtingen.
Also die Begleitforschung, die ist einfach notwendig, weil die Weinbergschnecke nie züchterisch bearbeitet wurde. Und Sie alle wissen, was im Kuhstall oder im Schweinestall oder sonst wo steht. Das wird wissenschaftlich natürlich mit untersucht, was brauchen die zu fressen, welche Haltungsbedingungen sind ideal. Und das war der Grund, weswegen wir gesagt haben, wir wollen nicht nur einfach irgendwie die Weinbergschnecke wieder öffentlichkeitswirksam machen, sondern sie auch wissenschaftlich begleiten. Und da hat dann die Deutsche Bundesstiftung Umwelt ein Stipendium gegeben für eine Doktorandin. Und die hat hier in Tachenhausen einen Schneckengarten über 4 Jahre betreut. Dann sind noch Diplomanden da gewesen. Man hat Fütterungsversuche gemacht, man hat Überwinterungsversuche gemacht, man hat Haltungsversuche gemacht, also unter welchen Lebensraumbedingungen fühlt sie sich am wohlsten.
Die Ergebnisse wurden dann in Schulungsmaterialien festgehalten. So fanden Dr. Lenz und die Studenten beispielsweise heraus, dass die Alpschnecke ihre Eier am liebsten im Moos vergräbt, morgens und mittags gerne auf Totholz und abends am Zaun klebt und ihr Schneckenhaus dann besonders klein ist, wenn sie nur mit Grünfutter ernährt wird. Aus solchen Erkenntnissen holen die Schneckenzüchter wertvolle Tipps für die Praxis. Zurück in Rita Godders Schneckengarten. Auch heute füttert sie wieder ihre Schützlinge mit deren Lieblingsspeise, Blattsalat. Dafür zerreißt sie die Blätter in kleine Stücke und verteilt sie gleichmäßig im Gehege. Es dauert nicht lang, bis sich die ersten Schnecken über das Festmahl hermachen. Mit ihren kleinen, scharfen Zähnen knabbern sie genüsslich an den Salatblättern. Die sitzen schön nebeneinander angeordnet, spitz wie sie sind, auf ihren Raspelzungen. Mit diesem Mundwerkzeug, der Radula, können die kleinen Schnecken die Nahrung abraspeln, zerkleinern und in den Schlund einholen. Die Alpschnecken in Gollers Garten dürfen sich aber auf ein weiteres Highlight am heutigen Tag freuen. Denn die Schneckenzüchterin bückt sich ganz ruhig über den Zaun, bis ihre Finger den Boden erreichen. Vorsichtig fährt sie durch die Pflanzen, greift etwas, zieht lächelnd eine Schnecke aus dem Gehege und setzt sie liebevoll auf ihre offene Handfläche. Die Schnecke verkriecht sich aber erst einmal in ihrem Häuschen.
Dann kann man sie wieder da streicheln, rechts an der Kriechsohle. Und sie kommt sofort raus. Das heißt, ja, sie ist jetzt noch ein bisschen zögerlich. Aber jetzt hat sie ihre Fühler raus und schaut sich um. Wer streichelt mich? Wer will was wissen von mir? Ja. Und jetzt merkt sie, hoppla, das tut mir gut. Und man sieht es dann auch ihrem Gesicht an, dass sie sich im Prinzip richtig wohlfühlt. Sie legt dann ihre Fühler richtig hin. Ja. Und jetzt könnte man eigentlich fast das Schnurren hören. Da, wie sie sich festklammert so richtig. Oh, das tut mir gut. Ja, da juckt es vielleicht gerade. Ja. Also da fühlt sie sich richtig wohl.
Und obwohl einem diese faszinierenden Tiere mit ihren zarten Fühlern und geschwungenen Schneckenhäuschen sofort ans Herz wachsen, werden sie nur zu einem Zweck gezüchtet, zum Essen. Ortswechsel Indelhausen. Ein Traktor biegt ratternd auf die Hauptstraße ein und stößt mit viel Krawall schwarze Rauchwolken aus dem Auspuff. Nur ein paar kleine Häuser stehen hier inmitten der schwäbischen Idylle. Eines davon ist der Gasthof zum Hirsch. Hier lebt und arbeitet der Gastronom und Koch Franz Kloker. In seinem Reich der Küche lässt er es brutzeln, dampfen und klirren. Und im Kühl- und Lagerraum liegen nicht nur Hühnchen, Schweine oder Rindfleisch. Hier gibt es auch Schnecken, die Kloker in allen möglichen wohlschmeckenden Variationen für seine Gäste zubereitet.
Also hier haben wir als Vorspeise oft Schnecken im eigenen Häuschen mit Kräuterbutter, dann gratiniert, sehr klassisch. Dann haben wir hier Schnecken im Blattsalat, Blattsalat mariniert, dann Schnecken mit Zwiebel gedämpft und Tomatenkonkasse. Hier haben wir was Süßes, Schnecken in Balsamico-Essig mit Apfel und Erdbeeren.
Und auch schwäbische Spezialitäten wie Spätzle mit Linsen und Würstchen werden mit dem nussigen Geschmack der Schnecken kombiniert.
Circa 6 Jahre bieten wir das wieder an mit der Alpschneck und es kommt eigentlich sehr gut an bei den Gästen.
Ob der Alpschneckenhandel an frühere Erfolge wieder anknüpfen kann, bleibt aber erst einmal ungewiss. Sicher hingegen ist, die Schnecken haben bei manch einem einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Als ich vor einigen Jahren Schnecken sammeln durfte, noch habe ich im Bereich sehr viele Schnecken gefunden. Noch hatte ich nicht so viele Gefäße dabei. Noch habe ich es einfach ins Auto im Prinzip in meinen Bottich reingetan, habe nichts Vernünftiges gehabt zum Zudecken. Und die Schnecken sind natürlich geflüchtet. Und Sie können sich vorstellen, die haben sich gleichmäßig im Auto verteilt. Und als ich dann natürlich auch in eine Polizeikontrolle reingekommen bin, können Sie sich vorstellen, der Polizist hat einmal den Kopf reingestreckt, hat sich umgeschaut, hat dann den Kopf wieder rausgetan und hat mir weitergewunken. Ihm war das ein zu großer Aufwand, da um Erklärungen zu fragen, warum da so viele Schnecken sich in dem Auto bewegen. Hunderte von Schnecken, tausende von Schnecken sind da drinnen gewesen. Aber auf dem Armaturenbrett hat es gehabt, an den Sitz hat es gehabt, an der Decke hat es gehabt. Und der Polizist hat reingeschaut, hat gedacht, also er ist im falschen Film. Er hat gedacht, bevor es jetzt irgendwie Ärger gibt. Der hat sich im ersten Moment überhaupt nicht gewusst, was er mit dem anfangen soll.